gentlemen, welcome to SEOCon 2024, the biggest, the greatest SEOCon of all time. That's right, yo. Over 30 international SEO superstars ready to drop the knowledge. This is where the best of the best come to level up.
Ja, hallihallo und Hallöchen zur Ausgabe Nummer 34 von Behind the Story. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du wieder Lust hast, mit mir in eine interessante Vita einzutauchen heute. Mein Gast heute ist Björn Darko. Viele kennen ihn als SEO-Experten so aus der Szene und auch in anderer Rolle, da kommen wir gleich noch drauf. Sein Weg führte ihn schon früh in die SEO-Welt, hat digitale Produkte und datengetriebene Entscheidungen nach vorne gebracht. Dabei ging es ihm nie ausschließlich um Rankings oder Sichtbarkeit. Ihn interessierte früh die Frage, wie Inhalte wirken, wie Produkte genutzt werden und wie Sichtbarkeit sinnvoll mit Nutzerbedürfnissen kombiniert werden kann. Also das, was uns alle eigentlich permanent umtreibt. Heute arbeitet Björn als Direktor von Produkt SEO bzw. Director Product Management SEO bei der AVIV oder AVIV-Gruppe, das kann er mir gleich mal erklären, wie man das richtig ausspricht, einem europaweit agierenden PropTech-Unternehmen der Axel Springer Gruppe. Parallel dazu ist Björn aber auch seit Jahren in der SEO-Community verankert. Er ist Host des Podcasts SEOpresso, also ein sehr erfahrener und sehr erfolgreicher Podcast-Kollege, in dem er regelmäßig mit Gästen über Produkt-SEO, KI, Content-Strategien und so weiter redet. Was viele zunächst nicht erwarten, ist aber noch eine weitere Seite seiner Persönlichkeit. Und mittlerweile in unserer Branche weiß man das, denn er ist auch ein leidenschaftlicher Musiker. In schöner Regelmäßigkeit komponiert er den Titelsong der Online Expert Days in den letzten Jahren und performt den dann auch live auf der Bühne. Ich durfte ihn selbst ein paar Mal dabei erleben. Ich sage nur bada boom, bada bang. Ja, kommen wir später sicherlich auch noch zu. Ja, genau. Und entsprechend bin ich sehr gespannt auf diese interessante Vita. Als ich ihn gefragt habe, ob er in meinen Podcast kommt, hat er gesagt, er hätte sehr viel zu erzählen. Da bin ich gespannt und ich freue mich schon sehr. Deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, lieber Björn Darko.
Vielen lieben Dank, Wolfgang, auch für die Intro. Ich kann dem nur zustimmen.
In allem.
In allem.
Okay. Ja, dann lass es doch direkt reinstarten, mein Lieber. Erstmal, wo bist du, wo erreiche ich dich und wie geht's dir heute?
Mir geht's heute super. Ich weiß nicht, wer vielleicht in den Genuss kam, gestern Nacht noch rauszugehen. Gestern gab es wirklich hervorragende, ich habe noch nie so klar sehende Polarlichter gesehen. Also mit bloßem Auge. Normalerweise muss man die fotografieren. Mit Langzeitbelichtung sieht man die Farbenpracht. Aber gestern konnte man das mit bloßem Auge sehen. Es war ein magischer Moment. Ich habe sogar meine Frau aus dem Bett geholt. Ich habe gesagt, du musst dir das angucken. Und deswegen geht es mir gut. Und ja, ich bin in Tiefen entspannt.
Ja, also ich habe eben im Vorgespräch dir schon ja erzählt, der Daniel Weimann, einer aus unserer Bubble, Grüße gehen raus, der kommt aus Köthen und der hat auch unfassbare Bilder heute Morgen gepostet, so ja. Grün-gelbliche Polarlichter, also Wahnsinn, ja, schon toll. Ja, entsprechend ist das ja ein gutes Vorzeichen für uns, dann lass uns doch mal reinstarten, Björn. Wir beleuchten ja hier bei Behind the Story, oder ich beleuchte immer ganz gerne mit meinen Gästen so die Lebensreise. Wie sind die sozialisiert, wo kommen die her und wie ist das letzten Endes dazu gekommen, dass Björn Darko in Salzburg immer auf der Bühne vor Hunderten von Menschen live rappt und singt und unglaublich gute Texte auch produziert. Da will ich gerne mal ein bisschen reinstarten und ich mache das ja anhand der Heldenreise, dem klassischen Storytelling-Muster, weil Behind the Story ist Storytelling für die Ohren und die beginnt immer mit der gewohnten Welt des Mangels und das ist so, um es meinen Gästen zu erklären, so Frodo Beutlin im Auenland. Das heißt, der kleine Björn ist wo aufgewachsen, zur Schule gegangen und so weiter. Was hast du da für Erinnerungen an diese Zeit?
Oh, viel und wenig gleichzeitig. Also ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich nicht eine geradlinige Kindheit gehabt. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen in Uetersen, das ist bei Hamburg, Speckgürtel Hamburg. Mein Vater starker Alkoholiker, meine Mutter war psychisch krank. Sie hatte das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Dementsprechend waren wir als Kinder natürlich auch oft krank, gewollt krank. Ja, das, wenn man in so einem Elternhaus aufwächst, dann hat man viel zu knabbern, würde ich sagen. Deswegen weiß ich viele Dinge auch gar nicht mehr oder habe sie auch für mich abgeschlossen. Ich glaube, ich bin mit 9 dann in ein Kinderheim gekommen, meine Geschwister auch. Das war in der Nähe von der Nordseeküste im Kreis Dithmarschen. Und das war für mich der Gamechanger. Also ich habe mich total gefreut auf diesen Tag, bin dort in diese Einrichtung gekommen und habe dort dann sozusagen meine späte Kindheit und Jugend verbracht, bis ich dann mit 18 dort ausgezogen bin. Und ich glaube, das ist das, was mich für heute auch so ein bisschen geprägt hat. Du hast ja gesagt, man will immer verstehen, woher kommen sie, warum steht jetzt so ein Björn Darko da auf der Bühne oder macht dies und das. Und ich glaube, dieser Weg hat mir schon definitiv geholfen, selbstständig zu sein, mich durchzusetzen. Und irgendwie auch so eine outgoing Person zu sein, zu beweisen, dass was in mir drinne steckt, was kreativ ist, was irgendwie explosiv ist, was irgendwie ja, gedankentoll ist, Neugier, Freiheitsdrang, all diese Sachen, glaube ich, habe ich gut gelernt, nach außen zu bringen.
Jetzt weißt du ja in unserer Abstimmung zum Podcast so, dass wir zeichnen heute vormittags auf. Das ist übrigens die erste Aufnahme, die ich vormittags mache. Alle meine Gäste wissen das. Und ich sehe deinen Ehering und ich habe mich natürlich mit Leuten über dich unterhalten im Vorfeld, so wie ich das in der vernünftigen Recherche mache. Und was immer in allem so rüberkam, war, dass du ein sehr familienfokussierter Mensch bist. Und das kann man auch in unserer Abstimmung rein. Also ohne jetzt zu nah ins Detail zu gehen, hast du gesagt, aus bestimmten Gründen passt es nur vormittags. Und dann haben wir es eben so gemacht. Und das finde ich auch super, ist alles gut. Frage, bist du deshalb auch so familienfixiert, weil du sagst, ich hatte das als Kind eventuell so nicht?
Das ist eine sehr gute. Also ich würde nicht sagen, dass ich bewusst sage, okay, ich muss jetzt anders sein, weil ich das als Kind nicht hatte. Dem ist nicht so. Ich glaube schon, dass ich da intrinsisch irgendwie motiviert bin oder eine klare Vorstellung davon habe, wie Familie aussehen soll, wie ich als Vater sein soll, wie das Gleiche macht meine Frau natürlich auch, die Art und Weise, wie sie mit den Kindern umgeht, wie sie sie erzieht, wie sie mit denen spielt, wie sie sie geistig auch fordert und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die stecken ja in uns drin. Und ich habe jetzt nicht den Gedanken, oh, ich darf jetzt mich so oder so nicht verhalten, weil das könnte irgendwie, oder dann erinnere ich mich an meine Kindheit. Das habe ich überhaupt gar nicht, sondern es ist wirklich eine sehr intrinsische Motivation dahinter. Ich habe wahrscheinlich so ein Wertesystem für mich, wonach ich auch mit den Kindern umgehe. Wie ich möchte, dass sie nicht klauen, dass sie nicht auf Schwächere einhauen, dass sie nicht lügen, dass sie nicht betrügen, dass sie halt immer glücklich sind, dass sie Spaß haben, dass sie neue Dinge entdecken und so weiter. Das sind so Werte, die ich natürlich fördere. Also einer meiner Söhne, ich habe 4 Kinder, einer meiner Söhne ist jetzt gerade total in einem Graffiti-Film. Der mag unheimlich gerne Graffiti malen. Und das ist natürlich für mich ein Wertesystem. Okay, weg von der Spielkonsole, weg vom Fernseher, rausgehen, kreativ sein und sprühen gehen. Also es gibt dann ja viele legale Wände. Wir gehen jetzt nicht abends los und besprühen irgendwelche Brücken.
Das ist klar, das wissen wir ja.
sondern dann an legale Wände. Und das ist einfach auch ein schöner Ausdruck von Kreativität. Und ich bin da total hinterher, das auch mit zu fördern. Also, aber wie gesagt, das sind alles intrinsische, so sollte das sein, das sollte man machen. Und das mache ich unabhängig davon, wie meine eigene Kindheit war.
Dieser Wechsel dann in das Kinderheim, in welchem Alter war das?
Mit 9.
Ich glaube mit 9 oder 10. Ja. Okay, ich frag deswegen, weil der Hintergrund ja dann auch bedeutet einen Schulwechsel.
Genau, ja.
Wie war das so für dich? Weil gerade die Grundschule ist ja oft für kleine Menschen so zum ersten Mal raus aus dem Familienverbund, der bei dir ja dann nicht so war, aber so rein in eine neue Gemeinschaft und die jetzt wieder zu verlassen, war das okay?
Das war gar nicht so schlimm, weil du musst dir vorstellen, also dadurch, dass natürlich dieses Elternhaus so kaputt war und war ich natürlich auch als Kind kaputt. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ich war ja aus der Grundschule schon raus. Mit 9 war ich ja schon auf der weiterführenden Schule. Ich habe unheimlich viel Scheiße gebaut. Ich habe geraucht mit 8 oder 9. Ich habe irgendwie mich geprügelt. Ich hab so viele Dinge gemacht, die sozusagen Ausdruck meiner Frustration waren, des Elternhauses. Also war überhaupt nicht sozialisierungsfähig. Bin sitzen geblieben ständig. Ich hatte Einzelbetreuung, weil es nicht möglich war, dass ich in der Klasse mit der Gemeinschaft sitze. Von daher war ich sowieso kaputt. Und ich glaube, dieser Wechsel in das Kinderheim war dann im Sinne von, da arbeiten ja Erzieher, da arbeiten Menschen, denen ist das wichtig, dass man, also ich habe das erste Mal gemerkt, dass es wichtig ist, in der Schule auch was zu machen, in der Schule Hausaufgaben zu machen, dass es wichtig ist, morgens aufzustehen, Struktur, diese ganzen Dinge, die man halt braucht, damit man auch irgendwie Festigkeit im Leben hat und das Gefühl hat, Sicherheit zu haben, die bekommst du dann ja in so einer Einrichtung wie in einem Kinderheim, und das war zu Hause halt nicht möglich. Also ich war zu Hause wirklich völlig losgelassen und hatte überhaupt keinen Rahmen und überhaupt gar keine Struktur, und dementsprechend habe ich mich natürlich auch wie so ein waberndes, unsoziales Objekt durch meine Welt irgendwie bewegt, versus dann im Kinderheim wirklich Struktur bekommen. Du hast natürlich auch die Gemeinschaft durch die anderen Kinder, wir waren glaube ich 16 Kinder in dieser Einrichtung, einige natürlich schwerere Schicksale, andere weniger schwer, aber dennoch saß man irgendwie in dem gleichen Boot. Und hat da ja erfahren, was es dann heißt, wirklich ein strukturiertes Leben mit Verantwortung und auch ein bisschen Leistung dahinter zu haben. Und von da war ja der Wechsel, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, von da war der Wechsel in die Schule aufregend für mich, da erinnere ich mich heute noch dran. Es war aufregend für mich, es war eine neue Gemeinschaft. Ich glaube, also natürlich sagt man nicht, oh, jetzt beginnt ein neues Chapter oder so, aber es war schon so eine Aufregung von, oh, jetzt beginnt irgendwie was Neues, jetzt kann man irgendwie neu anfangen. Das war auch verbunden mit, ich habe das ja vorhin gesagt, der erste Tag, als wir dann in diese Einrichtung gekommen sind, war für mich wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ich habe mich total gefreut. Es gab Kakao mit richtige heiße Schokolade mit Sahne obendrauf. Das habe ich noch nie vorher gehabt. Das ist so in meine Erinnerung reingebrannt. Und da war für mich so, oh, hier will ich bleiben. Das ist mein Zuhause. Und später, da war ich so 14 oder so, da wollte meine Mutter uns Kinder zurückhaben. Und mit 14 bist du ja schon selbst mündig sozusagen vor dem Familiengericht. Und ich weiß, meine Geschwister sind zurückgegangen. Ich habe noch 3 Geschwister. Und ich bin der Einzige, der mit 14 gesagt hat, nein, ich bleibe hier. Weil ich ganz genau wusste, dass mir das Leben dort mehr gibt und besser gefällt und besser auch für mich ist, als zurückzugehen zur Mutter. Also dieser Wechsel war für mich wirklich lebensentscheidend, schicksalsentscheidend.
Hast du mit deinen Geschwistern Kontakt?
Ganz unregelmäßig.
Mhm. Okay. Also ich würde das jetzt einfach mal so diesen Block abschließen.
Ja.
Ich finde es total schön erstens, dass du das so teilst, weil ich finde, das ist eine spannende Lebensgeschichte, die sehr abweicht von dem, was 99% der Menschen haben, die hier im Podcast sitzen und wahrscheinlich auch heute zuhören. Ja? Also das finde ich erst schon mal total super und sehr stark auch. Man merkt auch, dass du fest bist in dem, was du da sagst. Also nicht irgendwie,
ja,
das
so
rauspresst, sondern dass du das einfach teilst. Und ich frage manchmal, je nachdem, wie sensitiv meine Storytelling-Audience ist, vor der ich sitze, wenn ich einen Vortrag halte, aber ich werde das in diesem Jahr noch verstärken, frage ich die Menschen einfach, was wäre denn einfach, wenn Glück die wichtigste Währung wäre? Wenn wir nicht mehr Funnels bauen, um Umsatz zu machen, um am Ende Geld zu verdienen, was absolut okay ist. Also nicht, ich will jetzt nicht hier in so eine Klangschalenveranstaltung wechseln, ja. Aber was wäre denn, wenn Glück die wichtigste Währung im Leben wäre? Wie reich wärst du dann im Moment? Und dann wird es meistens relativ still im Raum, ja. Und ich finde das sehr, sehr geil. Und ich glaube, das ist auch, da hat das Universum dir bei all dem Scheiß, den du da erlebt hast, und du hast es jetzt relativ locker erzählt, aber wer ein bisschen antizipieren kann, versteht, was ein Kind mit 5, 6, 7 da erlebt, ja. Und was es auch mit einer Seele machen kann. Und da hast du aber relativ schön irgendwie antizipiert, dass dieser Moment des Wechsels in dieses Heim für dich sozusagen auch ins Glück bedeutet hat. Oder dass du dann glücklicher warst und viel glücklicher warst. Und normalerweise frage ich die Menschen, immer, welchen Geruch hast du in der Nase? Das würde ich mir jetzt sparen, wenn du an die Zeit denkst, wahrscheinlich an Kakao oder sowas, ja, weil das war schon irgendwie prägend, hat man gemerkt. Also was ich eigentlich sagen will ist, meine Überschrift dafür ist, Glück ist eine Währung und jeder Mensch, egal wie alt er ist, ob er klein ist, ob er mittelalt ist, ob er ganz alt ist, darf für sich selbst entscheiden, wann er am reichsten ist mit Glück, ja, und das so in so jungen Jahren so bewusst zu machen, ist eine sehr, sehr starke Geschichte, finde ich. Cool, ja. Wir machen immer an einer bestimmten Stelle einen Break für eine Schnellfragerunde. Die würde ich jetzt gerne machen, einfach um dich nochmal so ein bisschen in ein paar Schubladen zu stecken. Das machen wir ja gerne. Ja. Und das ist dann für die Leute einfacher mal zu hören, wer ist denn Björn Darko. Okay, fangen wir an. Kaffee oder Tee?
Kaffee. Schwarz. Espresso am liebsten.
Habe ich auch. Gut, ich habe jetzt gerade. Okay, bin ich bei dir. Musik, die du hörst, wenn du runterkommen möchtest?
Chopin. Bach, das klingt jetzt wirklich blöd, aber es ist wirklich so. Ich mag total gerne klassische Musik zum Runterkommen, auch wenn es wirklich bei 4 Kindern im Haus manchmal ist es so laut und wenn die außer Haus sind, einfach nur 10 Minuten, 20 Minuten Bach oder Chopin und dann bin ich wirklich tiefenentspannt.
Hast du die Dokumentation an Weihnachten gesehen über Bach?
Nee.
ZDF oder ARD weiß ich nicht mehr, deswegen mache ich auch keine unerlaubte Werbung, aber kann ich dir sehr empfehlen. Und zwar folgende Parallele, ich musste eben in deiner Story daran denken, ohne Witz jetzt. Und okay. Zwar deswegen, weil Bach, also ich ist super stark, ich war auch vor ein paar Wochen in Eisenach, habe mir das Bachhaus angeguckt, die Kirche, in der er komponiert hat und gespielt hat, als, wie nennt man das, Kirchenmusiker halt. Das ist ja die gleiche, in der auch Luther gepredigt hat, ein paar hundert Jahre vorher. Aber was ich eigentlich sagen will ist, Bach war Notenalkoholiker. So würde ich es jetzt mal bezeichnen mit Parallele zu deiner Geschichte. Bach war ein unfassbar schlechter Vater, hat seine ganze Familie vernachlässigt, war trunken teilweise, also so wurde er zumindest dargestellt. Ja. Was ich sagen will ist, der hat das ganze Haus plakatiert, die hatten keine freie Wand mehr, da hingen überall Noten, seine ganzen Kompositionen und so weiter. Und in dem Zusammenhang hat er seine Familie sehr stark vernachlässigt. Und man sieht auch die Perspektive eines Sohnes, der als einziger von den vielen Kindern froh ist, als er gehen kann und auch freiwillig geht. Also da musste ich tatsächlich eben dran denken. Und das ist schon witzig, dass du jetzt sagst, ja, Bach. Also guck dir die Doku mal an, da könnte eventuell interessant sein. Ich mag eh diese Historiengeschichten, ich mag ja Storys sowieso. Ja. Und diese Story war nochmal eine ganz andere Perspektive für mich auf Bach. Ich mochte vorher diese Bach-Musik nicht so. Ja. Aber jetzt, durch den Film, habe ich nochmal einen anderen Zugang gefunden. Fand ich irgendwie spannend, ja.
Aber da zeigt sich auch mal wieder Commitment, ne? Also, dass jemand so wirklich sich so krass committet zu seiner Aufgabe, zu seinem Purpose, du kannst, also ich glaube, wenn man so stark drin ist, kannst du andere Dinge nicht wirklich gut im Gleichgewicht halten. Also entweder stehst du auf einem Bein, aber du kannst nicht auf 4 gleichzeitig stehen. Mhm. Und das ist ja bei vielen solchen Menschen. Ich habe auch in der Zeit letztens im Dossier über Thomas Mann gelesen, der ja auch seine Familie absolute Katastrophe, 2 Selbstmorde, Drogenabhängige. Und er war jemand, der die Familie stark geprägt hat durch seinen Purpose, immer zu schreiben und immer darzustellen und auch narzisstisch war und so weiter. Also ja, da steckt, glaube ich, viel hinter dem, wie committet man sich zu einer bestimmten Aufgabe. Und das, glaube ich, designt dann schon sehr stark deinen Charakter und dein Sein.
Das finde ich auch. Und dieser Film über Bach zum Beispiel, der zeigt halt relativ klar, dass also dieser Mensch vermutlich die Grenze des natürlichen, des gesunden Commitments überschritten hatte. Weil der halt auch nächtelang wie ein Bekloppter komponiert hat. Der hat ja dann auch geniale Sachen gemacht. Übrigens auch interessant, was ich auch nicht wusste und was ich gelernt habe in diesem Film, ist, dass er bis zu seinem Tod quasi auch fast verkannt war. Also der war zwar so Dekanatskantor oder wie das heißt, Musik da in der Kirche in Leipzig. Und in Wittenberg, wo der überall war, keine Ahnung, ich habe es jetzt vergessen, aber auf jeden Fall, er wurde fast jedes Jahr rausgeschmissen, weil die immer gesagt haben, das ist alles zu lang, was du machst, das ist alles zu auffällig. Die Pfarrer waren gegen ihn, die haben gesagt, der versucht mit seiner Musik die Herzen der Menschen zu berühren, das soll er gar nicht, die Herzen der Menschen berühren wir mit Gott. Also da gab es einen richtigen existenziellen Dissens sozusagen. Und der hat es aber, den hat ihn überhaupt nicht interessiert, scheinbar, sondern er hat das einfach durchgezogen. Und was ich damit sagen will, ist, man sieht sehr schön die Perspektive dieses Sohnes. Und da hatte ich eben so den Flashback, als du von deinem Leben erzählt hast. Man sieht aber auch die Perspektive des Vaters, der auch in manchen Momenten merkt, ich bin einfach total drüber, ja, und das geht so nicht. aber einfach nicht zurück kann. Das ist ja auch eine Form von Krankheit, ähnlich eine Sucht wie Alkoholismus oder sonstige. Also finde ich aber total schön, dass du sagst, Chopin und Bach, gibt es noch andere, die dich inspirieren? So vielleicht was Moderneres?
Also aber nicht zum Runterkommen, ne? Also ich okay. bin natürlich durch meine Sozialisierung durch Hip-Hop natürlich stark Rap-Musik geprägt und höre da insbesondere die 90s, Anfang 2000er sehr gerne, sogenannte Boom-Bap, Golden Era of Hip-Hop. Olaf Kopp kann relaten wahrscheinlich.
Grüße gehen an Olaf, ja. In Portugal oder wo auch immer er ist.
Ja. Ja. Und da ist natürlich auch viel Runterkommen bei, ne? Das beruhigt irgendwie auch, sich Lieder anzuhören, die man vielleicht damals irgendwie gefeiert hat oder so. Sich auch ein bisschen zurückzuerinnern, ist ja auch eine Art Runterkommen, gedanklich bestimmte Momente, bestimmte Gefühle, bestimmte Geschmäcker, Gerüche irgendwie wieder zu entdecken durch die Musik, ne? Das ist ja irgendwie auch ein bisschen kognitiv verbunden sozusagen. Also ja, aber ich kann auch runterkommen wahrscheinlich nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie was hart durcharbeiten muss oder irgendwie laufen oder so gehe, dann habe ich auch ein paar Metal-Sachen, die ich gerne höre, Techno-Sachen, die ich gerne höre. Ich bin da echt vielfältig, was Musik angeht. Immer das, was gerade zur Stimmung und zu dem passt, was ich brauche.
Okay. Welche App benutzt du am meisten?
Im Moment ist es Yasio, diese Kalorien-App, die ich benutze. Ansonsten Spotify Creators, weil ich natürlich immer mit dieser App halt viel arbeite, und ChatGPT. Ich glaube, ChatGPT ist, ich müsste mal auf meine Bildschirmzeit gucken, aber ich glaube, ChatGPT hat die höchste Bildschirmzeit.
Ja, okay. Bist du auch der Meinung, dass ChatGPT in relativ kurzer Zeit durch Gemini abgelöst wird? Oder wie ist deine Perspektive da? Kleine Zwischenfrage.
Ich weiß nicht, also ich habe jetzt tatsächlich einen Wechsel gemacht zu Gemini, weil ich bin gerade dabei, so ein paar Projekte im Garten zu bauen und habe mit ChatGPT ist eine Wärmepumpenverkleidung für die Poolwärmepumpe und habe mit ChatGPT das Ganze durchgeplant und dann aber irgendwie total falsche Mengenangaben bekommen, was das Material angeht. Und auch ein bisschen verrechnet hat ChatGPT sich auch. Und dann bin ich mal gewechselt zu Gemini und da war es sehr viel akkurater und sehr viel genauer. Und das war für mich auch so ein Aspekt, vielleicht doch auch mal in Gemini reinzugucken. Und das mache ich jetzt verstärkt und habe da tatsächlich auch ein besseres Gefühl von dem, was da ausgespuckt wird.
100% Agreement an der Stelle von mir. Geht mir genauso. Ich hatte vor 2-3 Wochen ein paar Fieberträume mit ChatGPT. Da ging es völlig in die Hose. Teilweise ist auch die Performance unfassbar langsam geworden, finde ich. Ja. Und musste dann dringend was machen. Hab dann gedacht, komm, gehst mal in Gemini oder Gemini. Und hab's dann ausprobiert und es war echt gut. Es war richtig gut. Der erste Schuss war sozusagen schon deutlich besser als das, was ich über Minuten mit ChatGPT raus hatte. Und genauso auf dem Weg bin ich auch. Ich habe dann auch die Lizenz mir geholt und probiere jetzt rum. Und es gibt ein paar Sachen wie die Projektverwaltung und so, die finde ich bei ChatGPT immer noch besser. Aber es gibt halt auch viele Sachen, die auf der anderen Seite besser sind. Gut, zurück zur Schnellfragerunde. Hast du ein Lieblingsessen?
Im Winter ist es Grünkohl. Ich liebe es einfach selber zu kochen, den Kassler oder Nackenfleisch und die Schinkenkochwurst in diesem Grünkohl irgendwie für 1,5 Stunden zu kochen. Das ist so saftig. Und dann schön zuckerkandierte Kartoffeln dazu. Hammer.
Wie schneidest du den Grünkohl so richtig mit Messer und so?
Ja, der wird gekocht, also blanchiert, und dann wird der ganz klein geschnitten mit dem Messer, genau. Und dann wird der mit Schweineschmalz und so weiter gekocht und richtig, oh, so geil. Wenn ich jetzt schon wieder dran denke, kann ich schon wieder reinhauen.
da gebe ich mal einen Shoutout raus an der Stelle und für dich ein kleines Learning vielleicht, wenn du Bock hast, guckst dir mal an. Ich sag jetzt gleich mal jemanden, also ein Unternehmen, das ich gefunden habe bei TikTok. Weil ich fand die Idee so geil. Also wenn du dran denkst, wem würdest du als Kunde für mehr Sichtbarkeit TikTok empfehlen, ja? Und ich sag dir jetzt, denk mal so, du gehst über einen Fischmarkt oder irgendwie über einen anderen regionalen Markt und da stehen solche, manchmal so welche, die so Hobel verkaufen oder sowas. Na, kennst du das? Diese Abschraub, wo man die Haut mit abmacht da, ne? Oder, oder solche, die so Wischtücher verkaufen für Fensterputzen, so Bambustücher und so ein Kram. Ja, und ich bin durch TikTok geswiped irgendwann und dann stand einer und hat so einen Hobel verkauft, ja. Und der war live in einem Einkaufszentrum, hatte die Kamera aber nur auf sich Und er hat das so toll gemacht. Und dieser Laden heißt Gurkentruppe. Ich habe da bestellt, weil dieser Schäler ist einfach unfassbar gut. Das ist der einzige Schäler der Welt. Die haben da ein Patent drauf, der vor- und zurückschält. Und mit dem kannst du nämlich Grünkohl gigantisch gut schälen, schneiden, was du auch mitmachen willst. Ja. Und ich dachte so, wie geil und wie wenig hat mir als Online-Marketing-Experte in Anführungszeichen ja diese Perspektive gefehlt, dass einer, der eh 8 Stunden auf so einem Markt steht, der kann auch 8 Stunden live gehen bei TikTok. Und der Typ hatte 3 oder 4 oder 5 Leute vor seinem Stand stehen, das habe ich mitbekommen in der Kommunikation. Der sagt ja dann, was wollt ihr nochmal wissen? Ja, Zwiebel, ja hier so, zack, 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 einschneiden und so. Ne? Und 400 Leute im Stream. Der hatte einen TikTok-Shop und ich wette, der hat Minimum so viel Umsatz online gemacht, wie er da live in dem Einkaufszentrum. Und ich dachte so, was für eine geile Kombi, ja. Und das fiel mir jetzt bei Grünkohl ein, kannst du den auch gut mitschneiden. Also meine Props an die Gurkentruppe, Leute, die mich nicht kennen, macht aber nichts, ich bin Kunde bei euch. Von Grünkohl abgesehen, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
Skier, Blaubeeren und Käse.
Okay. Bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher. Ich habe 4 Kinder, ich schlafe mit denen teilweise um 8 schon ein.
Bringst du ins Bett und dann war's das?
Ja. Also ich habe einmal die Woche habe ich hier so ein Sauna-Event immer mit Freunden, wo wir donnerstags gehen wir immer in die Sauna. Da bin ich dann schon mal bis 1 oder so, dauert das schon mal, aber ansonsten bin ich wirklich früh im Bett.
Okay. Irgendwo muss die Kreativität ja auch herkommen. Ja. Bei Entscheidungen, was bist du für ein Team? Struktur oder Intuition?
Intuition. Also ich bin schon ein sehr starker Bauchmensch, Gefühlsmensch. Natürlich, wenn ich nicht sofort drauf komme, mache ich mir schon eine Struktur im Sinne von Pro und Contra. Wenn es jetzt zum Beispiel einen neuen Job geht, wechsle ich ja, wechsle ich nein. Was habe ich beim Alten, was kriege ich beim Neuen? Was für Benefits, Gehalt, Struktur, was kann ich umsetzen, etc. Das muss ich mir dann schon mal aufschreiben. Aber ansonsten bin ich stark bauchgesteuert und mache sehr viel nach Gefühl.
Reklame.
Sag mal, hast du vielleicht Lust, eine andere Konferenzform mal zu erleben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weil dir auf normalen Konferenzen vielleicht deine Perspektive fehlt und die Möglichkeit fehlt, deine Probleme in irgendeiner Form zu lösen? Dann guck dir doch einfach mal unsere Mitmachkonferenz, die SEO CampX Extreme, an, die am 28. und 29. April in Berlin stattfindet. Das ist eine sehr kleine Gruppe, sehr persönlich, sehr intim und nur mit SEO-Experten bestückt, die echt Ahnung und Erfahrung haben und ihr Wissen gerne auf Augenhöhe teilen. Wissen auf Augenhöhe teilen heißt, auch du musst eine Session einreichen. Jeder Teilnehmer macht eine Session und trägt damit zur Kommunikation bei. Also, wenn du da Bock drauf hast und mal etwas anderes erleben willst, dann komm am 28. und 29. April nach Berlin und melde dich an für die SEO CampX Extreme. Wir sehen uns. Tschüss.
Reklame Ende.
Ist in so einer Situation, wenn du einen Arbeitgeber wechseln würdest, also jetzt bist du ja in einem Job, aber wenn das mal, das war ja in der Vergangenheit wahrscheinlich so, glaubst du, dass diese Kindheitsgeschichte, ohne dass ich jetzt dauernd darauf reflektieren will, aber einmal wird es mich schon noch mal interessieren. Also ein Weggang von einem Arbeitgeber zu einem anderen oder vielleicht in die Selbstständigkeit, egal, ist ja immer auch irgendwie ein Loslassen. Ja. Also ich bin extrem schlecht im Loslassen. Bei mir ist es ja so, das wissen die meisten Leute, die hier zuhören, wissen das, weil ich in den Vorträgen oft erzähle, dass mein Vater gestorben ist, als ich 6 war. Und ich den über mein ganzes Leben irgendwie vermisst habe. Also das ist auch definitiv ein Defizit bei mir, das merke ich. Ja, weil ich finde, ein kleiner Junge, du hast ja selber einen Sohn, hast du gesagt, der orientiert sich halt sehr stark am Vater in der ersten Zeit. Ne? Und deswegen ist bei mir, so habe ich es schon mal auch mit Hilfe rausgearbeitet, aber auch selbst hätte ich es auch so diagnostiziert. Bei mir ist das so ein Trigger dafür, dass ich unheimlich schlecht loslassen kann. Also ich wohne seit mein ganzes Leben am gleichen Ort. Ich bin seit fast 30 Jahren Geschäftsführer meiner eigenen Agentur oder von Team Digital. Also ich wechsle sehr, sehr selten Dinge, weil ich glaube, ich wechseln nicht kann. Und meine Frage, die würde mich persönlich auch sehr interessieren, ist, glaubst du, dass Wechseln für dich dadurch einfacher ist, da du schon sozusagen eine sehr positive Wechselerfahrung gemacht hast in jungen Jahren?
Müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, aber ich glaube schon, dass ich weniger Angst habe zu wechseln, weil ich schon früh sozusagen aus diesem Sicherheitsnetz rausgenommen wurde oder rausgekommen gekommen bin. Ich war schon immer sehr abenteuerlich, was die Entscheidungen, meine Entscheidungsfindung anging. Also ich bin dann ja mit 18 da ja aus der Einrichtung raus, bin nach Hamburg, um meinen Zivildienst zu machen, habe meine Frau kennengelernt, bin dann von Hamburg nach London, nach England gegangen, um dort zu arbeiten. Bin dann von London in die Schweiz gezogen, bin von der Schweiz zurück nach Berlin, bin von Berlin jetzt hier oben an die Ostseeküste gezogen und habe zwischendurch natürlich, also dieser Weggang der einzelnen Länder und Städte, wo ich gewohnt habe, war ja auch immer beruflich sozusagen mitgeprägt. Und ich habe da überhaupt gar keine Angst vor. Also bei den Jobs ist es so, ich kann schon auch lange bei einem Job bleiben, das ist es nicht, aber sobald ich sehe, dass ich nichts mehr umsetzen kann, sobald ich sehe, dass die Werte, die ich habe, und ja, man darf als Arbeitnehmer auch Werte haben, wenn ich sehe, dass die nicht mehr eingehalten werden oder nicht mehr matchen mit dem Wertesystem der Firma, dann ist für mich immer Alarmsignal, okay, jetzt geht's weiter. Ich meine, es ist irgendwie, wenn man es auf einen Tag rechnet, sind es 8 Stunden mindestens, die du in dem Job verbringst. Und da möchte ich doch schon gerne A, auch für entsprechend entlohnt werden. Und ich möchte B, auch das Gefühl haben, dass ich was umsetzen kann und nicht in den Job reingehen, wo ich eigentlich nur absitze, um Geld zu verdienen. Also mir geht es da auch schon darum, was zu bewirken, was zu bewegen und was umzusetzen. Und das sind so meine Werte und wie auch natürlich auch, wie mit Menschen umgegangen wird und was Menschen ermöglicht wird. Ne? Wie werden Menschen, also Mitarbeiter, gesehen in so einem Kollektiv von Firma. Das sind alles so Sachen, die bei mir sehr, sehr, sehr sensibel sind. Und wenn ich mal einen längeren Zeitraum sehe, dass einige von den Sachen nicht matchen mit dem, was ich als Wert habe, dann ist für mich auch die Zeit zu wechseln. Nun bin ich ja glücklicherweise in einem Job, wo das kein Problem ist. Ich meine, SEOs werden ja an jeder Ecke gesucht, auch wenn man jetzt immer sagt, SEO ist tot. Ich sehe das
nicht so. Ist das noch so?
Ja, es ist tatsächlich. Es war mal eine, man hatte mal eine Durchstrecke, so während Corona-Zeiten und jetzt auch Anfangszeiten von ChatGPT, als man nicht wusste, okay, was geht. Aber wenn man sich jetzt wieder umguckt, sind SEOs werden händeringend gesucht, ja.
Jetzt hast du schon ein paar Mal Werte erwähnt, deswegen würde ich gerne mal zwischen der Schnellfragerunde auch da nochmal zwischenfragen. Ich habe dir ja schon gesagt, ich halte mich sehr schlecht an mein eigenes Briefing, aber ich finde immer, ich gehe da gern situativ rein. Und wenn du jetzt mal so 2, 3 Werte, du hast gesagt, Familie ist es für dich wert und auch für deine Kinder die Werte weiterzugeben. Und jetzt hast du auch gesagt, ich möchte bei einem Arbeitgeber arbeiten, der meine Werte teilt. Übrigens habe ich vor kurzem, ich hatte das schon mal in einem Podcast erwähnt, eine Harvard-Studie gesehen. Die haben 5000 Studenten gefragt, quer über alle Disziplinen, also Naturwissenschaftler, Ökonomen, alles, ja, Ärzte. Und das Ergebnis war ungefähr, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, aber etwa 60% der Absolventen haben gesagt, ich würde auf 15% des Gehalts verzichten, wenn ich weiß, dass das Unternehmen meine Werte hat. Also das ist durchaus eine Position, die du jetzt gerade stark kommunizierst, aber die auch so in die Welt rausgeht, mehr durch die nächsten Generationen. Das finde ich total stark. Ja. Meine Frage ist konkret, was wären denn so die wichtigsten Werte, die du vertrittst?
Menschlichkeit, Fairness und Menschlichkeit ist so mit eins der größten Werte. Also wir sind ja in einem Unternehmen, wenn wir in einem Unternehmen arbeiten, ist natürlich immer sehr wirtschaftlich geprägt. Und dann hat man mal gute Zeiten, man hat mal schlechte Zeiten. Wie man aber als Leadership sozusagen durch die guten wie auch durch die schlechten Zeiten führt, hat für mich ganz viel mit Fairness und Menschlichkeit zu tun. Und da habe ich sowohl schlechte als auch gute Erfahrungen mitgemacht. Und das ist für mich immer so ein Kompass oder so ein Alarmsignal, wenn ich sehe, dass Leadership geht schlecht damit um und wie es dann auch mit den Menschen umgeht, wie es kommuniziert, wie es Dinge zulässt, auch von anderen Menschen im Leadership, von anderen Menschen in der Firma, was da zugelassen wird, was irgendwie nicht nachverfolgt wird und so. Das ist für mich schon mal sehr große Alarmsignale und dann weiß ich, das ist nichts für mich. Das hast du meistens dann, wenn Firmen sozusagen mit Venture Capital gebackt sind, wo das Leadership selber gar nicht mitbestimmt oder gar nicht bestimmen darf, sondern auch natürlich von außen sozusagen Vorgaben gibt, wenn es um Kostenreduktion etc. geht. Und da zeigt sich dann schon sehr schnell, wessen Menschenskind das Leadership dann ist. Also das ist so eine Sache. Das zweite ist für mich auch, also das ist etwas, was ich natürlich nicht steuern kann. Was ich selber aber steuern kann, ich bin ja selber auch im Leadership, sozusagen im SEO-Leadership, was ich aber selber steuern kann, ist sozusagen die Menschen, für die ich verantwortlich bin. Und da ist mir super wichtig, dass die Menschen, für die ich verantwortlich bin, dass sie proaktiv sind, dass wir eine offene Fehlerkultur haben, eine offene Feedbackkultur und über alles reden und versuchen, Dinge auch relativ schnell umzusetzen, relativ schnell Fehler auszubügeln, anders zu machen. Und da arbeite ich halt immer so dahin, dass auch so ein Organismus geschaffen wird, der das Ganze automatisiert. Ne? Dann trifft man sich morgens 9.30 Uhr, jeden Morgen, ich und mein Leadership-Team, wir besprechen, was war gestern los. Ich war gestern in dem Meeting, da hat die oder der das gesagt, da müssen wir noch hin, das ist noch nicht entschieden, da ist ein Problem, da müssen wir vielleicht rein und so weiter. Dass sich wirklich jeder proaktiv darum kümmert, diese eine Sache, die wir gemeinsam festgelegt haben, nämlich unsere Vision und unsere Mission für die nächsten vielleicht 2-3 Jahre, unsere strategische Roadmap, sie alles dafür geben, dass wir da hinkommen. Und ich nicht der Einzige bin, der da sozusagen den Hampelmann macht und Menschen darauf hinweisen muss, was ihre Aufgabe ist. Also das ist so ein anderer Wert für mich. Und das Letzte, das hatte ich jetzt ja auch schon öfter gesagt, ich möchte natürlich für die Arbeit auch maximal entlohnt werden. Also es ist viel Zeit, die ich da investiere, viel Wissen, was ich damit reinbringe. Ich liefere natürlich auch, dann möchte ich aber auch dafür maximal entlohnt werden. Und wenn ich dann in Firmen arbeite, wo dann irgendwie über 3-2% irgendwie verhandelt wird, dann ist es auch immer ein schlechtes Zeichen. Mhm.
Zu dem Thema, zu dem Wert Menschlichkeit, also ich habe aufgeschrieben Menschlichkeit, Selbstständigkeit, Autonomie des Teams und auch Lohn und Gehalt, finde ich auch absolut okay, das zu sagen, weil das ist ein legitimer Wert tatsächlich. Ja. Zu dem Thema Menschlichkeit fällt mir ein, das ist so, wir haben ja in der Agentur sehr oft mit Mittelstand zu tun und du merkst halt extrem, ob du einen inhabergeführten familiären Mittelstand hast oder eben so ein Shareholder-Value-Ding, ja, so ein Venture-Capital-Ding. Also das ist eben die sozusagen Fluch und Segen zugleich, aber ich sage immer auch, die Rückseite der Medaille ist ja aus Gold. Ja? Also wenn dann der Seniorchef mit 80 noch durch die Firma humpelt und jeden Mitarbeiter einzeln kennt und auch kontrolliert, das mögen die dann vielleicht auch nicht so. Auf der anderen Seite hat der noch einen Bezug zu jedem oder zu jeder Abteilung oder zu dem Laden. Während andere dann einfach da sitzen und KPIs kontrollieren und denen ist dann völlig egal, was passiert. Ne? Also kann ich absolut gut nachvollziehen. Zu dem Thema autonomes Team. Würde ich tatsächlich auch gerne nochmal eine Nachfrage stellen. Und zwar hört sich das in der Theorie immer alles gut an. Und ich würde diese Werte auch so unterschreiben. Jetzt bin ich seit 30 Jahren Leader in einer Agentur, kleine Agentur, aber auch ein paar Leute. Und weiß auch, wie schwierig das ist, das in der Umsetzung zu machen. Ja? Was mich mal interessieren würde, und da bräuchte ich eine spontane Antwort von dir. Was denkst du, sagt dein Team über dich, wenn du nicht da bist? Der Björn ist ein...
Der Björn ist jemand, der einen anstecken kann mit Leidenschaft, der einen empowert und einem die Verantwortung gibt, Dinge selbstständig umzusetzen.
Wow, cool. Also wenn das tatsächlich die Aussage ist, dann kannst du sehr stolz auf dich sein.
Habe ich schriftlich.
Glaube ich dir auch. Habe ich schriftlich eingefordert. Bis heute Morgen um 10 Uhr steht dieser Satz auf meinem Tisch von jedem von euch. So, Freunde. Wir sind noch nicht ganz durch mit der Schnellfragerunde, mein Lieber. Du hast die Chance, ich habe die Superkraft, du hast die Chance, einen Menschen deiner Wahl für 24 Stunden zu treffen, egal ob er noch lebt oder eine historische Person ist, was auch immer, ich kann das ermöglichen. Wer wäre das?
Das wäre wahrscheinlich, also früher hätte ich immer gesagt, ich würde gerne so Leute wie Joe Rogan oder den Lex Friedman mal kennenlernen. Nicht wegen der Person selber, sondern weil die mit so vielen Menschen schon gesprochen haben, dass sie eine unheimlich riesigen, große es ist ja sehr umstritten, zum Beispiel bei dem Joe Rogan, auch bei dem Lex Friedman, weil die ja auch eine Nähe zu der Trump-Familie haben. Und Joe Rogan auch hier jemand ist, der ja Trump auch endorsed hat. Nichtsdestotrotz bin ich ich bin so fasziniert davon, wie diese Menschen, die von denen ich am Anfang dachte, oh, die sind liberal, die sind irgendwie, versuchen irgendwie das Wissen aufzubohren, mit der Menschheit zu teilen, sich dann doch irgendwie auch dahin zu hinbringen, auch mit Menschen zu sprechen, die, wo man vielleicht nicht denken würde, dass sie das tun würden. Also ich würde jetzt nicht meinen Podcast, ich meine, es hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich würde meinen Podcast jetzt nicht einen Donald Trump einladen, einfach weil ich abgrundtiefe Abneigungen habe. Aber die Menschen schaffen es irgendwie trotzdem, sich deren Perspektiven anzuhören und daraus irgendwas abzuleiten. Ne? Teilweise ist mir das zu unkritisch auch, wie dann so ein Interview geführt wird, aber nichtsdestotrotz lassen sie das zu und das finde ich spannend. Von daher würde ich gerne mit Lex Friedman und Joe Rogan mal so einen Abend verbringen und einfach mal über das sprechen, was hat sie am meisten bewegt, was waren die krassesten Geschichten. Also ich kann dir sagen, ein meiner absoluten Lieblingspodcasts oder zwei meiner absoluten Lieblingspodcasts sind von Lex Friedman. Da hat er einmal einen ehemaligen Spion, der aus Russland interviewt. Der war Deutscher, der wurde rekrutiert in der damaligen DDR für
Guillaume,
Russland.
Guillaume, oder? Hä? War das nicht Guillaume?
Egal. Wie der heißt, weiß ich nicht mehr. Mhm. Mit dem hat er, den hat er dann interviewt, der hat dann erzählt, wurde er rekrutiert, was waren seine Aufgaben, worauf achten auch Spione. Das war unheimlich faszinierend, das zuzuhören. Und mein zweiter Lieblingspodcast ist mit diesem deutschen Historiker, der untersucht hat, ob die Nazis auf Drogen waren. Und das ist auch ein unheimlich krasser Podcast. Also der hat da wirklich sehr viel recherchiert, auch selber ausprobiert, ne? LSD und diese ganzen Sachen selber ausprobiert, um herauszufinden, okay, was macht das mit einem und was könnte das vielleicht auch bewirken auf so ein Panzerbataillon, was irgendwie mit den Panzern über die Berge fährt, die ganze Nacht durchfährt, nicht schläft und so weiter. Und das war auch irgendwie total inspirierend. Und dann haben sie natürlich, gibt es irgendwie...
Wie war denn das Ergebnis, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, sorry.
Die waren alle auf Drogen, ja. Die hatten auch eigene Drogenküchen sozusagen. Die hatten ja so einen speziellen Doktor, der das für die hergestellt hat. Und am Ende des Tages wurden auch Schlachten gewonnen, aus dem Grund, dass die Soldaten nicht geschlafen haben, weil die halt vollgepumpt waren mit Amphetamin, während die Russen, die Belgier, die Amerikaner, die Franzosen sich nachts alle schlafen gelegt haben, sind die halt weiter marschiert und weiter mit den Panzern über die Berge gefahren, wie die besenken. Und ich weiß nicht, ob du selber Erfahrungen mit Drogen hast, aber ich meine, wenn man jetzt mal so eine Nacht mal irgendwie auf einer Party war und dann irgendwie konsumiert hat, da geht schon die Luzi. Wenn du dir vorstellst, dass so vier, ich weiß nicht, wie viele Leute in so einen Panzer reinpassen, aber so vier Leute oder drei Leute völlig drauf in so einem Panzer durch die Gegend fahren, in der Situation ist es Zweiter Weltkrieg, holla die Waldfee. Also wirklich.
Ja. Ist ja, sag ich mal, eigentlich, also ich verstehe schon, dass du lachst, ist eigentlich nicht lustig, aber es war ja menschenverachtend, Menschen sozusagen in den Tod zu schicken, vollgepumpt mit Drogen. Ja. Aber ja, man kann es trotzdem absolut nachvollziehen. Und ich habe vor kurzem eine Dokumentation über Göring gesehen, der ja auch absolut, ja. Also
ja,
völlig,
der war ja
also
auf völlig, Morphium,
ne? Ja, ja, die waren ja, die hatten ja eigentlich alles durch, ja. Quer durch ein, alles, was es gab, konnten die sich ja leisten, haben sich selber teilweise produzieren lassen und so weiter. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Und was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ist dein Wunsch, die Menschen zu treffen. Und ich kann dich bestätigen, ich hatte eine meiner interessantesten Podcast-Folgen und Grüße gehen auch an ihn raus, war Holger Kahnt. Ist jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, aber er hat auch sehr viele Menschen schon kennengelernt und konnte aus den Erfahrungsberichten berichten, also Inge Meisel und Peter Ustinov und solche Sachen. Und das ist wahnsinnig bereichernd. Wenn du Menschen triffst, die selbst schon mit vielen Menschen gesprochen haben, das ist wahnsinnig bereichernd, finde ich gut. Und noch eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, es ist ja schon seit den Römern bekannt, dass man sagt, okay, ich würde da nie unterschreiben, was du sagst, aber ich würde alles dafür tun, dass du es sagen kannst. Und da bin ich tatsächlich anders jetzt als du. Also ich würde Trump sofort einladen. Tatsächlich nicht wegen der Reichweite. Ich würde ihn auch einladen, wenn ich weiß, 50 Leute hören zu. Aber ich würde ihn trotzdem einladen, um einfach mal ihm zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, wie er tickt. Was wir ja meinen zu wissen. Ja? Also indem wir sagen, okay, das ist einer, der halt einfach den Deal machen will. Grundsätzlich erstmal Geld, da geht es um Kohle. Und die Frage natürlich im Raum steht, warum ist dann einer, der in einem halben Jahr in Gaza, sagen wir mal, mehr oder weniger einen guten Frieden hinkriegt, weil er eben die Motivation hat, warum ist der vielleicht sogar der bessere Politiker? Das will ich nicht behaupten, ich sag's einfach nur, ja, sondern einfach mal in den Kopf zu schauen und zuzuhören. Finde ich total spannend. Aber, ja, kann ich nachvollziehen. So, wir sind fast durch mit der Schnellfragerunde. Ein Buch oder ein Film, der dich besonders geprägt hat? Das, der dich besonders geprägt hat.
Ich weiß nicht, kennst du Lorenzos Öl?
Nee.
Es ist ein Film über einen Jungen, der ich glaube, Krebs, er hatte Leukämie oder irgendeine Krebsform, der auch verstirbt am Ende. Das war der einzige Film, in dem ich je geweint habe.
Okay.
Und der Junge heißt halt Lorenzo. Ja, weil diese Leidensgeschichte, und es ist bei dem Buch genauso, es ist auch eine Leidensgeschichte, aber genau, da ist es, der stirbt am Ende und man hat alles versucht und das irgendwie diesen Kampf, dieses Drama zu sehen, das habe ich als Kind, ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen, das ist bestimmt 30 Jahre her oder so, aber das weiß ich noch, ist der einzige Film, bei dem ich je geweint habe.
Bist du eher
bei den Büchern ist es auch so, da bin ich auch eher so ein Drama. So ein Drama-King. Es gibt zwei, ich bin großer Henning Mankell-Fan, also ich habe alle Kommissar Wallander Bücher gelesen, aber auch seine Afrika-Romane und ich bin sogar mal mit einem Kumpel zusammen auf eine Fahrradtour gegangen, wo wir durch Schonen, also Südschweden, dort spielt ja diese ganze Kommissar Wallander-Reihe, bin ich mit dem Fahrrad durchgefahren. Es war abgefahren, weil ich habe die ganzen Bücher vorher schon gelesen und du fährst dann da so durch und siehst so spezielle Orte und denkst ja, ah, diese Szene, die war hier, das könnte hier passieren. Es war total abgefahren. Aber es geht nicht um Kommissar Wallander, sondern geht um seine Afrika-Romane. Wallander ist dann ja nach Mosambik tatsächlich auch, hat ja in Schweden und Mosambik gelebt und hat dann diese Afrika-Romane geschrieben. Und da gibt es zwei Bücher, die ich total krass fand und die am meisten Eindruck irgendwie auch bei mir gemacht haben. Das eine ist, ich sterbe, aber die Erinnerung bleibt. Da geht es um Mütter, die schon die schwanger sind, aber am AIDS-Virus erkrankt sind. Oder schon Kleinkinder haben, aber am AIDS-Virus dann erkrankt sind. Und weil sie wissen, sie werden es nicht überleben, fangen sie an, Tagebücher zu schreiben für die Kinder, dass wenn die Kinder alt genug sind und lesen können, sie sich an ihre Mutter erinnern können und Geschichten von ihrer Mutter hören und wie Tage gelaufen sind und wie die als kleine Kinder waren und so weiter und so fort. Also diese ganzen Tagebücher, die hat er sozusagen aufs Papier gebracht von verschiedenen Müttern. Und das sind schon wirklich krasse Schicksale dabei und krasse Geschichten. Das ist einfach herzerreißend, fand ich. Und das Zweite, und danach habe ich auch meinen ersten Sohn, seinen zweiten Namen genannt, ist das Buch von ihm, das heißt Der Chronist der Winde. Da geht es um einen Straßenjungen, auch in Mosambik, der angeschossen auf dem Dach einer Bäckerei liegt. Findet der Bäcker findet ihn dann und füttert ihn sozusagen mit Brot und versucht seine Wunden irgendwie zu heilen und zu trocknen und die Blutung zu stoppen und so weiter. Und der Junge erzählt dem Bäcker halt seine Geschichte, wie er aus dem Dorf vertrieben wurde von Rebellen, wie seine kleine Schwester von den Rebellen in einem Mörser ermordet wurde, also wirklich in einem Mörser gelegt und dann mit wie sie dann auf dem Weg sozusagen gejagt worden sind, wie sie sich über Wasser geschlagen haben, auf der Flucht dann in die Stadt gekommen sind, dort als Straßenkinder und dort dann in dem Kampf sozusagen angeschossen wurde und da jetzt auf diesem Dach liegt. Und auch dieser Junge stirbt am Ende, aber auch diese Geschichte, die so ein bisschen widerspiegelt, was ja auch auch ein bisschen Tatsachenberichte widerspiegelt von der Zeit dort, Rebellen, die dann Dörfer überfallen, Frauen vergewaltigen, Kinder ermorden, Kinder rekrutieren für die Rebellen, für die Kinderarmee und so weiter. Das mal zu lesen, fand ich unheimlich krass. Also auch die Stärke des Jungen sozusagen. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen meine eigene Historie mit rein oder meine eigene Geschichte, aber das ist schon auch ein Buch, was mich geprägt hat.
Ich sterbe, aber die Erinnerung bleibt. Du hättest die Chance, von deinem nüchternen Vater oder von deiner psychisch gesunden oder generell gesunden Mutter solche Bücher zu lesen. Würdest du die gerne haben oder solche Tagebücher?
Sehr gute Frage. Ja, wahrscheinlich, weil ich habe keine Erinnerung daran, wie meine Eltern wohl waren oder was sie wohl gedacht haben oder ob sie auch gestruggelt haben mit der Situation. Das wird ja sicherlich so sein, aber diese Gedanken oder diese Gefühle oder diese ja, dieses Umgehen mit den Situationen, das habe ich gar nicht so mit, weil ich natürlich auch Gewalt einfach erlebt habe, dadurch, dass die Frustration halt so hoch war. Ich habe nie, gut, meine Mutter schon oft weinen sehen, aber mein Vater hat nur einmal geweint, als sein Vater gestorben ist. Aber diese Gefühle, also ich habe meinen Vater eigentlich nur betrunken oder schlafend gesehen. Entweder war er betrunken abends oder er hat tagsüber so lange geschlafen, weil er abends so betrunken war. Und dann ging es halt weiter. Es ging halt jeden Tag so. Und meine Mutter war halt immer krank, immer im Krankenhaus, immer irgendwas war immer. Und ja, wahrscheinlich hätte ich schon gern auch mal so ein Buch, was mir ein bisschen widerspiegelt, wie sich diese beiden als Mensch gefühlt haben. Wie sich als Vater, als Mutter gefühlt haben, wie sie mit strugglen mit den Situationen, damit ich vielleicht auch besser verstehen kann, was da los war. Wahrscheinlich würde das schon sehr helfen, ja.
Ja, geht mir ähnlich bei meinem Vater, also einfach die Motivation und den Menschen auch ein bisschen näher an sich ranzulassen, ohne all diese ganzen Masken, die man denen aufsetzt, weil es das Leben einfach so gewollt hat. Ne? Also es wäre schon, glaube ich, eine coole Geschichte. Deswegen finde ich das Buch unfassbar geilen Tipp. Und ich gestehe, ich habe fast kein Buch von meinen Gästen mir selbst gekauft, weil ich einfach so, ich bekomme sehr viele Bücher geschickt, auch so zum Rezensieren oder so. Ich habe noch einen Stapel Bücher hier liegen. Ich hasse das, wenn da Bücher liegen, die ich nicht gelesen habe, weil ich Bock habe, jedes Buch zu lesen. Aber ich schaffe nicht. Im Aktuellen bin ich mit digitalem Charisma noch nicht so richtig durch. Aber das schaffe ich noch. Aber das Buch werde ich mir kaufen. Ich finde es ein Megatipp.
Also, lies das, wirklich.
Ja.
Das
ist krass. Sehr, sehr stark. So, mein Lieber, jetzt sind wir in deiner Vita. Also die Schnellfragerunde ist durch und wir sind, normalerweise frage ich die Menschen an der Stelle so nach der Pubertät und wie sich das entwickelt hat. Du hast es schon so mit Hamburg, London, Schweiz, Berlin, Ostsee schon mal so kurz durch, staccato-mäßig durchdekliniert. Ich würde auch bei dir gerne ein bisschen den Fokus anders richten. Und zwar, also in dieser Phase, wenn Menschen normalerweise in unserem Kulturkreis so zwischen 12 und 20 sind, sage ich mal, irgendwann spüren die in sich so einen Ruf nach Veränderung. Also du wohnst im Auenland, ja, du bist jetzt der Frodo und merkst irgendwie, ist alles geil, ich bin behütet. Viele sagen mir, ich bin behütet, ich hatte ein tolles Elternhaus und so, Abitur gemacht, alles super. Und irgendwann spüren die in sich drin, ich will Journalist werden, ich möchte die Welt bereisen, ich möchte Musiker werden, whatever, ja, you name it. Und die Frage, hattest du so einen Moment auch in dieser Lebensphase oder war das eigentlich schon dieser Ruf nach Veränderung, war ja im Prinzip schon der Schrei in dieses Kinderheim und dann, das war ja eine krasse Veränderung zu einer Zeit, wo du noch sehr, sehr klein warst. Gibt's da, also wie würdest du das definieren?
Ja, ich verstehe die Frage und diesen Ruf nach Veränderung, den habe ich ständig. Und ich glaube, der fing schon damals an. Also du musst dir ja vorstellen, dadurch, dass ich, als ich ins Heim, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich war nicht sozialisierungsfähig. Das heißt, mich konntest du nicht in eine Schule stecken mit normalen Kindern sozusagen. Und deswegen war ich, als ich zu Hause, war ich schon auf der Hauptschule und auch als ich ins Heim gekommen bin, bin ich auf die Hauptschule weitergekommen, obwohl in mir sehr viel mehr drin war. Aber ich war halt nicht sozialisiert. Ich war nicht fähig, mit normalen Menschen sozusagen zusammen zu sein. Deswegen musste ich mit meinesgleichen sozusagen, aber ich beschreibe das jetzt ein bisschen drastisch. Ich meine, da sind natürlich auch viele normale Kinder bei, aber du verstehst schon, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Genau. Und das heißt, und ich musste dann ja daraus sozusagen eine weiterführende Schule besuchen, um mir überhaupt einen Realschulabschluss zu ermöglichen. Ich musste aus dem Realschulabschluss mir eine Ausbildung besorgen, damit ich, also ich habe dann meinen Realschulabschluss gemacht, habe dann angefangen, eine Erzieherausbildung zu machen, aber nur, damit ich während dieser Erzieherausbildung mein Fachabitur machen kann, damit ich dann studieren kann. Also das war sozusagen mein Weg. Ich wusste, okay, ich brauche diesen Realschulabschluss, damit ich eine Ausbildung bekomme. Ich habe diese Ausbildung gemacht, damit ich mein Fachabitur machen kann und ich habe mein Fachabitur gemacht, damit ich studieren kann. Das war sozusagen mein Traum und mein Weg und das hat ultra lang gedauert, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin dann ja irgendwie 10. Klasse Hauptschule abgegangen, da, was war ich denn da, 16 muss ich gewesen sein oder so. Mhm. Meinen Realschulabschluss nachgemacht, dann meine Ausbildung 3 Jahre, 3,5 Jahre, dann das Fachabi nebenbei noch gemacht, dann sozusagen war ich fertig, habe glaube ich noch 1-2 Jahre dann als Erzieher gearbeitet, aber habe dann erst mit 27 angefangen zu studieren und war dann erst mit 31 fertig mit dem Studium. Ich bin jetzt 45. Mhm. Und das war halt ein unheimlicher Weg, eine unheimliche Anstrengung, aber nötig sozusagen. Und diese Art von Veränderung habe ich halt immer wieder gehabt durch diese einzelnen Meilensteine. Ne? So. Dann war sozusagen das Studium fertig. Ich habe Freizeitwissenschaft studiert in Bremen, an der Hochschule in Bremen, was aufgebaut ist auf 4 Säulen, Sozialpädagogik, Kultur, Sport und Medien. Also innerhalb dieser Säulen kann man sich dann bewegen. Also Kommilitonen von mir sind jetzt irgendwie Reise, sind in irgendwelchen Naturparks und koordinieren da die Wege, sodass, keine Ahnung, die Tiere geschützt sind, aber gleichzeitig auch der Mensch was davon erfahren kann. Andere sind in irgendwelchen Kulturausschüssen etc. Ist ja auch egal. Ich habe mich spezialisiert auf Stadtmarketing und städtische Events damals. Das heißt, wenn du an Harley Days oder Cruise Days oder so, irgendein städtisches Event, was dazu da ist, dass Touristen in so eine Stadt kommen, darauf habe ich mich spezialisiert. Meine Frau damals kennengelernt, im Café habe ich gearbeitet und sie hat dort auch gearbeitet. Die hat Medizin studiert, ist Ärztin und wollte unbedingt nach England gehen, weil die meisten Publikationen in Englisch sind. Und ich war gerade fertig mit dem Studium, habe gesagt, weißt du was, ich komme einfach mit. Und damals, das war irgendwie 2010, 2012 war ja die Olympiade in London und ich habe dann gedacht, ich komme einfach mit, ich bewerbe mich bei der Olympiade. Und habe mich dann bei der Olympiade beworben und wurde nicht genommen. Also ich glaube, ich habe 100 Bewerbungen geschrieben. Ich habe keinen Job bekommen. Ich habe dann nebenbei gearbeitet in einem deutschen Currywurstladen am Smithfield Market. Gibt es jetzt wahrscheinlich immer noch. Ich habe nebenbei gekellnert etc., bis ich dann irgendwann frustriert mich besonnen habe und gesagt habe, okay, du bist jetzt halt hier in London, hier gibt es Millionen von Menschen. Was kannst denn du, was vielleicht andere nicht können? Und dann habe ich gedacht, du kannst Deutsch. Dann guck doch mal nach Jobs, wo sie explizit Deutsche suchen. Und so bin ich dann ins SEO geraten, und dann sozusagen in einen Linkbuilder gesucht wurde, der krass, für die deutsche Plattform von briefgold.de. Und so hatte ich meinen ersten SEO-Job und habe sozusagen Social Bookmarks gebaut. Ich habe Blogposts geschrieben und habe Links gebaut, den ganzen lieben Tag lang. 150 Social Bookmarks war immer mein Ziel. Pro Tag musste ich setzen. Und dann gab es damals so ein Tool, das hieß Scrapebox. Und da konntest du diese ganzen Kommentarlinks automatisieren. Da hast du halt 6, 7 verschiedene Variationen gehabt und hast dann verschiedene Social Bookmarks oder Foren angesteuert und da sozusagen diese Kommentare gesetzt und so weiter. Und das war dann mein erster Job. Und dann habe ich für mich gemerkt, okay, irgendwie ist doch ganz geil, weil du machst was und man konnte ja nächsten Tag sogar die Auswirkungen schon sehen. Also ich habe einen Blogpost geschrieben, der war nächsten Tag, hat der auf 1 gerankt. Mein Briefgold war ja auch ein sehr verruchtes Unternehmen, also man musste irgendwie Altgold einschicken, die haben das bewertet und du hast dann Appel und ein Ei dafür bekommen. Das heißt, jeden Tag waren auch irgendwo negative Kommentare in den SERPs und mein Job war morgens dann auch zu gucken, negative Kommentar, okay, schreib einen positiven dagegen, nächsten Tag war der positive Kommentar da, es war wirklich abgefahren. Und irgendwie habe ich dann, meine Frau ist dann schwanger geworden. Wir haben dann, weiß ich noch wie heute, haben dann beim Italiener gesessen, haben irgendwie Lunch gegessen und dann, ich war ja gerade mal ein Jahr oder so dann in diesem Job und hat einen Headhunter angerufen und mich gefragt, ob ich Interesse hätte an eine Stelle in der Schweiz bei ricardo.ch, die suchen einen SEO-Manager. Und ich habe damals bei Briefgold, ich habe nichts verdient, ich habe 19.000 Pfund im Jahr gehabt. Das war nichts, das war wirklich nichts. Wäre meine Frau keine Ärztin gewesen und die hat wirklich gut als Locum-Doktor verdient, dann hätten wir auf den Stein gelebt sozusagen.
Zumal in London das Leben oder im Speckgürtel ja wahnsinnig teuer ist. Ja.
Absolut, das war wirklich Pocket Money, was ich da verdient habe. Ne? So, und dann musst du die Situation vorstellen, wir saßen da beim Italiener und haben gedacht, ja, scheiße, was machen wir, lass uns zurück nach Deutschland. Das schwanger in London auf gar keinen Fall, ich verdiene nicht genug Geld, du bist als Locum-Doktor ständig unterwegs, weil du bist ja immer eingesetzt, wo gerade ein Arzt fehlt, ob es jetzt Schottland oder irgendwo im Commonwealth halt. Und haben eigentlich beschlossen, okay, wir gehen zurück nach Deutschland. Da klingelt das Telefon, so ein Schicksalsschlag, ruft dieser Headhunter an und ich lege dann auf und sage, ey, mich hat gerade ein Headhunter angerufen und Stelle in der Schweiz und so. was kann uns denn Besseres passieren, als, weißt du, wir sind gerade schwanger, was kann uns denn Besseres passieren, als in der Schweiz zu arbeiten, wenig Steuern zu zahlen, viel Geld zu verdienen? Und das war ein absoluter Glücksgriff. Also als ich diesen Job dann bekommen habe, wir sind in die Schweiz gezogen, ich habe in Luzern gelebt, du hast ja auch noch dieses Alpenpanorama, habe bei einer großen E-Commerce, beim großen Auktionshaus gearbeitet. Ich weiß noch, das erste halbe Jahr habe ich gedacht, ich träume und irgendjemand weckt mich gleich auf und dann platzt dieser Traum. Das kann doch alles nicht wahr sein. Aber es war so.
Mit guter Bezahlung ist in der Schweiz ja sowieso generell gut. Ja. Wobei die Lebenshaltungskosten waren wahrscheinlich nicht wesentlich günstiger als in London, aber.
Nee, aber man hat definitiv einen riesen Sprung gemacht. Ich weiß nicht, mein erster Job war dann bei 80.000 Franken oder so. Von 19.000 Pfund. Ja. Das ist schon ein Riesensprung sozusagen.
Das stimmt, ja.
Und das ist natürlich auch für die Schweiz nicht viel Geld, aber ich meine, wenn du von nichts kommst, dann ist das erstmal viel. Und das war dann absolut lebensprägend und auch hat eine Menge verändert im Leben. So diese Situation. Und das habe ich dann ja irgendwie 2-3 Jahre gemacht, war dann auch Head of SEO dann später, dann krabbelst du natürlich auch weiter wieder vom Gehalt. Und dann war natürlich auch wieder die Situation, okay, jetzt brauche ich wieder was anderes und dann nochmal gewechselt. Also wieder nicht diese Angst vor Veränderung, sondern wieder den nächsten Schritt gehen und dann bei einem großen Medienhaus Ringier dann damals anzuheuern, auch als Head of SEO und dort dann sozusagen das Team erstmal aufzubauen und einen Case zu bauen, der die Sichtbarkeit von der Marke Blick erhöht. Auch das gemacht für 2 Jahre und dann sozusagen der nächste Schritt, wieder keine Angst gehabt, sondern der nächste Schritt zu sagen, okay, pass auf, wir gehen jetzt nach Berlin, damals ein Angebot von Markus Tober gehabt, bei Searchmetrics zu arbeiten und das dann gemacht und zurück nach Berlin gegangen. So. Und halt ständig immer dieser Wandel und ständig immer dieses, okay, wir müssen noch einen Schritt weiter, wir müssen weiter, keine Angst haben, einfach weiterentwickeln. Und das hat meiner Familie gut getan, das hat mir bis jetzt gut getan und so bleibt es auch immer spannend irgendwie.
Also für mich so ein Zwischenfazit, dass du bei allem, was scheiße gelaufen ist in deiner Kindheit, trotzdem auch dankbar sein kannst für diese Gabe, die das Universum dir damit gegeben hat, nämlich keine Angst vor Veränderungen, rein ins Abenteuer und eigentlich immer was Gutes auch mitnehmen. Das ist schon.
Absolut. Und du hattest ja am Anfang gefragt, was wenn die Währung Glück wäre, wie glücklich oder wie reich wärst du? Ich glaube, ich wäre absoluter Billionär, weil aus dieser Situation kommt, aus diesem Familienkonstrukt kommend, ich sag auch immer, ohne sozusagen, also ohne die Möglichkeiten, also wäre ich bei meiner Familie geblieben, dann hätte ich nicht die Möglichkeiten gehabt, die ich jetzt habe. Und diesen Weg zu bestreiten, auch dass der deutsche Staat, da bin ich auch wirklich dem deutschen Staat und dem Sozialsystem super, super dankbar, weil so ein Heimplatz, ich glaube, wir hatten das damals mal ausgerechnet, 8.000 Mark war es damals, im Monat. Und ich war ein Heimkind, dann bei uns in der Einrichtung waren 16, dann gibt es ja noch mehr Heime und so weiter und so fort. 8.000 Mark, dem Staat koste, Verpflegung, Strom, Unterbringung etc. Dann später sozusagen die Möglichkeit zu bekommen, BAföG zu bekommen, um eine Ausbildung zu machen, weiterführende Schulen zu besuchen, Wohnung wird bezahlt, Strom wird bezahlt, du hast irgendwie noch nebenbei auch noch Geld, dass du was zu essen hast, das Studium wird bezahlt etc. pp. Dass diese Möglichkeit, dass dieser Sozialstaat Deutschland einem bietet, wenn man diese Chance nutzt, ist grenzenlos und ist wirklich absolute ein absolutes Geschenk. Ja? Man muss es natürlich nutzen. Und die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, diese Entscheidung, dann nach England zu gehen, dieser Schicksalsschlag in den SEO-Job zu bekommen, der mein Leben maßgeblich verändert hat, und dann diese einzelnen Schritte zu machen, Schweiz, dann nach Berlin, verschiedene Jobs, immer weiter in der Karriereleiter und so, eine glückliche, gesunde Familie, eine wunderbare Frau, eine schöne Familie zu haben, ein Leben, was ich nicht missen möchte. Ich bin absoluter Glücksbillionär.
Das wäre fast schon ein gutes Fazit gewesen. Aber im Moment haben wir noch, aber ich finde es mega schön. Deswegen habe ich dich auch gar nicht unterbrochen. Einfach auch mal Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, auch für die Lebenssituation, die wir haben. Ich hatte ja im letzten Jahr ein Augenthema, ein Gesundheitsthema, aber wirklich, wirklich eine krasse Nummer. Nicht jetzt mit Schmerzen oder so, aber weil es halt wirklich kurz vor knapp war, dass ich blind werde. Das ist einfach Fakt. Und dann gibt es da Menschen, die unfassbares Wissen und Know-how haben und dir helfen können. Und wir haben die Situation in unserem Land, dahin fahren zu können. Und ja, Termine und Schwierigkeiten, alles mal weg, ja. Ich habe das Problem, es gibt eine Lösung, ich kann sie nutzen und ich bin wieder gesund. Und das ist ein unfassbares Geschenk, genauso wie zu sagen, wir dürfen hier lernen, wir dürfen unsere Meinung frei äußern. Ich finde es ein mega Statement, weil wenn wir über den Zerfall von Demokratien reden und von liberalen Demokratien und hin zum Autokratismus in anderen Regionen der Welt, dann ist das auch ein Wert, der Europa hat, den Europa hat. Und das ist total stark, dass du das auch mal so zum Ausdruck bringst, finde ich. Ich hätte nämlich auch noch eine Frage. Ich hätte fast gesagt, dieses kosmopolitische, aber sagen wir mal eher dieses europäische Nomadentum, das du mit deiner Frau dann gelebt hast. Hat sich das eigentlich auch, du bist ja, und da möchte ich jetzt eigentlich hin, auch ein Künstler. Also, wer dich auf der Bühne erlebt, und ich fand ja, habe ich dir in Salzburg schon gesagt, ich fand deine Texte halt richtig geil, ja. Als Texter, der kommerzielle Texte macht für Produkte, für Unternehmen und so, gucke ich natürlich, habe ich ein gewisses Gespür für Texte, wo sind scheinbar Stolperfallen drin, die dann am Ende aber doch wieder Sinn machen und so. Da ist ein sehr, sehr hoher Grad an Professionalität für mich erkennbar gewesen. Und deswegen hatte ich dich ja gefragt, wer schreibt dir die Texte? Das mache ich alles selber. Und meine Frage, dieses Nomadentum, dieses Leben, was du bis jetzt beschrieben hast, hat das auch einen Einfluss auf deine Musik?
Nicht so sehr. Also ich mache nicht durchgehend Musik. Also ich habe damals in meinen 20ern habe ich sehr viel Musik gemacht. Ich habe mit meinem sehr guten Freund zusammengelebt. Wir haben ein Studio gehabt. Wir haben wirklich auch forciert, eine Musikkarriere forciert. Nur irgendwann merkt man dann, okay, jetzt reicht es aber irgendwie auch nicht mehr, um sich zu ernähren. Und da muss man, wie ich das am Anfang schon, entweder stehst du auf einem Bein, aber du kannst nicht auf vier gleichzeitig stehen. Dann musst du mir einfach ein anderes Bein suchen und habe hin und wieder einfach mal so ein bisschen für mich Musik gemacht. Und das, was jetzt bei der SEO.com da passiert, das ist auch einfach eine Schnapsidee gewesen, ne? Also ich habe mal ich habe mal an einem Tag, es war ein Samstag, bin ich morgens aufgestanden, hatte eine Melodie im Kopf und einen Text im Kopf, High of Page Speed, und habe den an einem Tag runtergeschrieben, produziert und aufgenommen. Und Oliver Hauser hat mich dann damals, das war vor Corona noch, glaube ich, 2019 oder so, hat mich gefragt, ob ich das nicht performen will auf der Bühne. Und ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Und daraus ist dann entstanden, ey Björn, komm doch nochmal. Und dann meine ich, ja, aber ich mache nicht diesen Song, ich schreibe jetzt einen offiziellen SEO.com-Song. Und habe das dann gemacht, und das ist jetzt ja im dritten Jahr sozusagen, wo ich dann auch jetzt wieder neue Medleys dazu geschrieben habe. Aber das ist jetzt sozusagen das Einzige, was ich mache musikalisch. Also ich, klar, nebenbei höre ich natürlich noch viel und habe viele Ideen und viele Gedanken, und manchmal schreibe ich so Textzeilen auf, aber ich bin jetzt nicht konsequent dabei, irgendwie Musik aufzunehmen. Das ist eher so sporadisch.
Neben Arbeit und Familie, Was ist so dein Ausgleich? Sauna einmal die Woche, haben wir gehört. Was gibt's noch? Ja. Wo kommst du runter? Wo schaltest du ab? Wo bist du ganz du?
Autofahren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich liebe einfach Autobahnfahren.
Ich auch.
Wenn du in diesem Tunnel bist und wirklich nur für dich bist und die Gedanken rauschen, du löst Probleme, du löst Knoten, du hast wirklich Zeit, keine Ablenkung und kannst dich durchgehend mit Dingen befassen. Da komme ich wirklich absolut runter. Also Autofahren finde ich super, Autobahn insbesondere. Ansonsten Sport, also ich war jetzt bis vor kurzem noch in einem Boxverein, da gab es einen kleinen Skandal, deswegen bin ich raus, war in Hamburg auch schon im Boxverein, also ich boxe auch gerne oder mag zumindest das Training, ich habe auch zwei Wettkämpfe schon gemacht, mag auch das Sparring gerne, aber das Training an sich ist halt ein unheimlich relaxed, und man spürt es am ganzen Körper, man ist unheimlich gelehrt sozusagen danach, und das hilft schon auch. Und ansonsten bin ich auch, habe ich jetzt neu für mich entdeckt, gehe ich gerne spazieren. Und wir haben natürlich hier, wo ich lebe, ganz schöne Landschaft mit dem Meer und so weiter. Das ist auch etwas, wo ich jetzt dazu lerne, dass mir das total gut gefällt.
Hm. Cool. Eine Frage ist noch ganz wichtig in Bezug auf die Heldenreise. Und wir sind ja so ein bisschen durch dein Leben jetzt gerauscht. Und ich habe die Frage aufgehoben, weil die eigentlich so meistens so in den 20er Jahren, also Lebensjahren kommt meines Gastes. Aber so rückblickend auf dein Leben, in der Heldenreise ist es super wichtig, einen Mentor zu haben oder mehrere Mentoren. Mentoren bedeutet eigentlich Menschen, die dich nehmen und sagen, du, Björn, du machst jetzt mal das, weil du kannst das. Und du denkst vielleicht selbst nicht, dass du das kannst oder hättest es selbst nicht gemacht. Oder die dir einfach mit Rat und Tat immer zur Seite stehen. Also ein klassischer Mentor. Gibt es da welche in deinem Leben, bei denen du sagen würdest, ja, die würde ich gerne mal namentlich erwähnen?
Absolut, ja. Also ich denke, gerade auch durch meine Heimzeit gab es einen Erzieher, Jörg Töppe heißt er, der witzigerweise, als ich meinen ersten Tag im Heim hatte, war sein erster Arbeitstag. Ich habe ihn sozusagen überlebt, also im Sinne von, er war dann erst dann schon früher rausgegangen, als ich aus der Einrichtung rausgegangen bin. Aber der war so jemand, in dem ich auch so eine Art Vaterfigur gesehen habe, in dem ich so eine Art Mann gesehen habe, der mir vorlebt, was es heißt, ein Mann zu sein oder ein Junge zu sein oder was so. Also ich habe zu ihm aufgeschaut. Natürlich auch viel Streitpunkte, aber das war so mein Bezug, ne? Das war so mein Lighthouse sozusagen, der mir gezeigt hat, wie verhält man sich, wie muss man sein. Er hatte die Leidenschaft von Sammeln. Vielleicht habe ich auch meine musikalische Ader von ihm. Er hatte unheimlich große Sammlungen an Blues-Musik, CDs. Ist ein richtiger Sammler, hat das ganze Wohnzimmer ist voll. Wenn man bei ihm zu Hause war, dann ist er mal durch die Jahre gegangen und hat bestimmte Songs gezeigt und hat gesagt, hör dir das an. Und dann saßen wir teilweise da, er hat mich auch früh, da war ich schon 16 oder so, dann durfte ich auch am Wochenende mal bei ihm, seiner Frau und seiner Tochter sein und so weiter. Wir haben viel gemeinsam da Musik gehört und Leidenschaft geteilt und so weiter. Und auch seine Passion zur Arbeit. Er war ja Erzieher, aber ich habe in ihm immer einen unheimlich passionierten Erzieher gesehen, der wirklich Leidenschaft in seine Arbeit, dem das wichtig ist, der einen Purpose hat. Und ich glaube, das habe ich mir auch abgeguckt jetzt in meinem Job, ne? Diese Leidenschaft und diesen Purpose und hey, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig und mache es korrekt und mache es so, dass es auch eine Wichtigkeit besitzt, damit andere sehen, dass es wichtig ist. Das habe ich definitiv von ihm und da hat er mich schon sehr, sehr stark geprägt. Und heute habe ich immer noch Kontakt mit ihm auch und wir sehen uns auch immer noch. Ich war jetzt auch bei der Hochzeit von seiner Tochter jetzt im letzten Jahr und so weiter. Also da ist immer noch eine starke Bindung. Musikalisch dann später, als ich, also ich habe dann irgendwann später auch mein Freundeskreis gewechselt. Einfach aus dieser Musikgeschichte heraus. Also ich hatte vorher einen Freundeskreis, da wurde viel Techno gehört. Ich war schon früh sozusagen eher ein Hip-Hop-Begeisterter und bin dann in einen anderen Freundeskreis gewechselt, wo Musik halt das Hauptthema war. Und in diesem Freundeskreiswechsel habe ich dann jemanden kennengelernt, Hauke Hein, schöne Grüße gehen raus, mit dem ich später auch zusammen Musik gemacht habe, mit dem ich später, der das produziert hat, der die Beats gebaut hat. Und der hat sozusagen mich immer dazu gebracht, noch besser zu werden, was musikalisch ist. Sehr, sehr kritisch auch heute noch. Dem Chiquitiseo-Com-Songs oder die Videos, der findet immer was. Der nimmt immer irgendwas auseinander, aber immer mit dem Ziel, sozusagen da noch ein Stück mehr rauszuholen. Und das hat so unsere Freundschaft auch immer geprägt. Immer noch ein Stück weiter, immer noch mehr rauszuholen. Da geht immer noch was. Du kannst mit dem nicht zufrieden sein, was es jetzt ist, sondern du musst da noch mal rein und so weiter. Mhm. Und ich glaube, er ist auch so der Einzige, der mich challenged und challengen darf, ohne dass ich da irgendwie grantig werde oder irgendwie im Ego gekränkt fühle oder so weiter. Und das hat mich, wahrscheinlich habe ich ihm das noch nie gesagt, aber das hat mich auch immer unheimlich weit gebracht. Und kleine Anekdote, er hat mir auch beigebracht, wie man T-Shirts richtig zusammenlegt. Und last but not least natürlich auch meine Frau. Ne? Also meine Frau ist jemand, ich sage immer, wenn ich sozusagen mir eine Mutter hätte aussuchen können, dann hätte sie genauso sein sollen wie meine Frau. sie ist unheimlich, sie ist eine Inspiration in dem Sinne, wie sie die Kinder intellektuell fördert, nurtured, challenged, ihnen Aufgaben gibt, ihnen das. Das habe ich ja nicht erlebt. Das kenne ich nicht, von meiner Mutter her nicht. Und ich finde es eine unheimliche Inspiration, wie sie das macht und wie sie das aufbringt und die Leidenschaft und die Liebe, die sie da reinsteckt. Das ist für mich auch Inspiration pur. Und definitiv etwas, was mich ja auch erkennen lässt, wie es normal ist und was normal sein kann. Und ich gucke mir da sehr, sehr viel von ab. Und sie natürlich auch eine, die, also sie challenged mich natürlich auch jeden Tag. Also
wie deine Mutter ihr Leben gesehen hat, welche Wünsche sie hatte, welche Ideen für ihre Kinder hätten vielleicht in den Tagebüchern gestanden, ja. Deswegen wahrscheinlich. Solltest du die Tagebücher vielleicht einfach in deinem Kopf virtuell schreiben, ja. Dir vorstellen, wie es deine Mutter auch zum Ausdruck gebracht hätte. Ich habe so viele Fragen noch an dich, mein Lieber, aber wir sind schon wieder reichlich in der Zeit und wir haben heute auch eine klare Vorgabe. Du hast mir ja gesagt, wie lange du kannst und das halten wir uns auch dran. Ich möchte trotzdem noch zwei Fragen stellen.
Ja.
Und zwar aus diesem emotionalen Kontext nochmal jetzt ein bisschen weg. Und zwar hast du so by the way erwähnt, dass Hauke die Beats dann gesetzt hat und die Musik perfektioniert hat, deine sozusagen, die euch da kreativ ergänzt. Und wir haben eine Sache natürlich ganz rausgelassen, weil es ist ja kein Business-Podcast hier. Ich rede mit meinen Gästen eigentlich selten über ihren Job, aber wir sind natürlich beide im SEO-Bereich auch tätig, also meine Agentur und du ja auch. Und ich möchte noch mal ganz kurz reflektieren auf KI, weil wir ja auch vorhin kurz über ChatGPT gesprochen haben und über Gemini. Und es sind ja sozusagen dann zwei Bereiche, die ich bei dir sehe. Einmal der SEO-Bereich, der sich dramatisch verändert durch KI. Ich glaube, da würde ich gerne mal deine Perspektive abholen. Aber kombiniert mit der Perspektive, was hältst du von Suno und solchen Dingern? Also ich bin komplett unmusikalisch. Ich kann keine Noten lesen. Ich liebe aber Musik. Ich höre den ganzen Tag Musik. Irgendwas ist immer an. Ja, ich finde auch Musik geil. Ich singe auch gerne. Ich bin immer bei der Campix auf der Karaoke-Bühne und so. Ja, habe ich überhaupt keinen Bock, also kein Problem mit. Aber ich kann halt keine Musik produzieren. Jetzt kann ich es aber. Ich kann da reingehen in Suno, kann irgendwas sagen und das Ding macht mir was. Wie fühlt sich das für einen Musiker oder jemand, der Ahnung hat von Musik an wie dich?
Scheiße. Musik ist ja etwas, was du aus deiner, also in Musik fließt ja deine Emotion, in Musik fließt deine Erfahrung, in Musik fließt die Stimmung, die du ausdrücken möchtest, in Musik klingt dein Schmerz, in Musik klingt deine Freude, deine Neugier. Das kann eine AI nicht hinbekommen. Das kriegst nur du als Mensch hin. Diesen Touch, den es hat, damit Musik uns wirklich berührt, das kriegst du nur als Mensch hin. Das kannst du mit AI nicht machen. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie einen Werbeclip brauchst oder irgendwie einen Podcast-Trailer oder so, dann sind diese Tools okay, dann kannst du das machen und das ist gut genug sozusagen. Aber bei mir ist es so, Musik muss ja irgendwas bewegen, irgendwas berühren und diesen Touch bekommst du halt nur durch die Erfahrung, durch die Kreativität, durch den Schmerz, durch die Neugier, wie gesagt, des Menschen und nicht durch ein trainiertes AI-Modell.
Und wie sieht es im SEO-Bereich aus?
Ich bin natürlich großer Nutzer, was KI angeht. Ich verstehe den Hype. Mir hilft es dabei, produktiver zu sein tatsächlich. Mir hilft es dabei, besser zu klingen, wenn ich schreibe. Mir hilft es dabei, meine Grammatik zu verbessern. Und das ist schon ein unheimlicher Produktivitätsgewinn. Mir hilft es dabei, Struktur. Ich bin eigentlich sehr strukturierter Mensch, würde ich von mir behaupten. Wie gesagt, ich bin ein Bauchmensch. Ich habe immer gerne auch Leute in meinem Team, die besser strukturiert sind, die sozusagen den Part mir abnehmen, aber auch KI hilft mir da tatsächlich besser strukturiert zu sein, auch die Gedanken besser zu strukturieren, wie bringe ich das in eine Form und so weiter, da ist das unheimlich hilfreich. Wenn wir jetzt aber über AI Search zum Beispiel sprechen, dann ist das für mich natürlich auch eine natürliche Entwicklung. Also ich bin jetzt ja auch lange genug im Game schon, ich habe Mobile Get-Down mitgemacht, ich habe Voice Search mitgemacht, ich habe, was nicht alles da war, mitgemacht.
Voice Search, was war das nochmal?
Ja genau, und alles war ja irgendwie auch
Metaverse, gerade abgekündigt.
Meta, genau, Blockchain, was weiß ich, was da alles war. Und alles war ja krass behypt. Ne? Natürlich hat es, glaube ich, weniger Substanz als jetzt. Und wir sehen ja auch, ich habe jetzt von Systrix die Zahlen gesehen, 4-9% Marktanteil, was ChatGPT an der Suche hat. Ne? Also dann gibt es ja noch ganz andere Sachen, Coding, Übersetzungen, Texte schreiben und so, die jetzt nichts mit der Suche zusammen zu tun haben. Aber 4-9%, das zeigt ja schon mal, dass da auf jeden Fall ein starker Zugewinn ist. Und ja, auch ich sehe an meinem Verhalten, dass sich mein Suchverhalten verändert. Ich nutze sehr stark jetzt Gemini oder ChatGPT, insbesondere wenn es um informationsbasierte Fragen geht. Also letztens haben wir zum Beispiel, wollten wir am Armutstisch wissen, wie viele Raucher sterben eigentlich über den langen Zeitraum. Also und 50%. Also 50% der Raucher, die rauchen, werden an den Folgen des Rauchens sterben. Das sind Sachen, die hättest du wahrscheinlich vor Google gefragt. Jetzt fragst du ChatGPT. Oder wie ist Atlantis untergegangen? Oder solche Sachen. Also all das, was du davor gemacht hast. Und ich glaube, dass es, und bin fest davon überzeugt, dass dieser Hype, den wir jetzt gerade so ein bisschen spüren, auch teilweise überhyped ist, dass sich das klar auch weiterentwickeln wird, aber es ein Zusatz zu dem, was wir an Google-Suchen haben, hat und seine Berechtigung findet in bestimmten Anwendungspunkten wie informationsbasierten Suchanfragen etc. Alles, was jetzt Commerce und so weiter angeht, das, was ich bisher gesehen habe, würde nicht die User Experience eines guten Online-Shops schlagen und deswegen glaube ich, dass es im Stand jetzt sich da auch nicht so stark durchsetzen wird, wie das vielleicht behypt wird.
Okay, da hätte ich, speziell beim letzten hätte ich eine andere Perspektive, aber das mal lieber ist eine andere Geschichte, die besprechen wir mal, wenn wir uns wieder in Salzburg oder sonst wo bei der Campix oder Gott weiß wo treffen. Ja, wir kommen zum Schluss. Ich danke dir erstmal sehr, sehr für das offene Gespräch. Ich finde, das war mega, mega spannend und ja, ich habe auch die ein oder andere Gänsehautmomente gehabt und das ist immer das, was ich selber liebe, wenn ich merke, ich fühle da was, ja, da kommt was rüber an Informationen oder an Gedanken, mit denen ich noch ein bisschen spazieren gehen darf. Ich habe Schlussfragen immer. Wenn du nicht noch irgendwas sagen möchtest, was ich dir nicht gefragt habe, dann, wenn das so ist, also wenn du nichts mehr sagen möchtest, dann hätte ich die Frage. Du hast die Chance, an der nächsten größeren Kreuzung bei dir im Kreis oder in der Stadt, also da, wo richtig viel Traffic ist, da darfst du 4 Wochen lang eine Leuchttafel, riesig, so ein riesiges Ding, mitten rein platzieren und es darf 4 Wochen lang deine Botschaft anzeigen. Was steht denn da drauf?
Also ich mag total gerne diese Aussage von David Lynch, diesem Filmemacher, der mal gesagt hat, wenn es in deinem Kopf ist, kannst du es tun. Also ich glaube, gerade jetzt in unserem Zeitalter, egal was du in deinem Kopf an Ideen hast, kannst du umsetzen. Es gibt die Mittel, digital, AI, was auch immer es ist, es gibt die Möglichkeit, es zu tun. Und auch rückblickend sozusagen auf meine eigene Podcast-Reise, was lange irgendwie in meinem Kopf war und lange als Idee schwirrt, einfach machen. Also solange es in deinem Kopf ist oder wenn es in deinem Kopf ist, kannst du es tun.
Der beste jemals existierende Slogan, fand ich, Claim, war Just Do It. Ja, leider, Nike. Ja. Leider von Nike dann abgelöst. Ich glaube, es gab nie was Besseres, finde ich genauso. Ja, mein Lieber, letzte Frage. Also nochmal vielen Dank für die Zeit und dass du hier bei mir Gast warst. Letzte Frage. Kennst du jemanden? Gibt es einen Menschen aus deiner Bubble, aus der Schweiz, aus England oder sonst woher, von dem du sagst, der hat so eine spannende Vita, den darfst du gerne hier auch mal einladen, weil der Mensch hat was zu erzählen?
Oh Gott.
Den kann ich nicht einladen. Der hat abgesagt. Den habe ich schon angefragt. Allah, Buddha und das Universum auch.
Ich weiß nicht, hattest du den Olaf Kopp schon? Der hat auch eine krasse Vita und krasse Geschichte. Die hat er mal bei mir im SEO persönlich erzählt. Auch schwierige Kindheit, schwieriges Elternhaus, Drogendealer-Karriere etc. Hip-Hop-DJ, also auch wirklich eine sehr inspirierende und krasse Geschichte.
Okay, alles klar. Dann schreibe ich den Olaf Kopp, den hatte ich tatsächlich noch nicht als Gast. Aber den lade ich sehr, sehr gerne mal ein. Kenne ich ja auch schon viele Jahre. Und übrigens ist mir während des Podcasts eben eingefallen, dass ich vorhin jemanden verwechselt habe. Ich habe nämlich gesagt, Holger Kahnt war das inspirierendste Gespräch. Das war aber tatsächlich Markus Tirok, der ja auch Podcaster ist und Podcast-Experte ist. Und der war mal Moderator bei der ARD und der hat ganz viele Promis kennengelernt und das in seinem Podcast bei mir erzählt. Also das noch als kleine Korrektur. Mein lieber Björn, ich danke dir sehr herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Wenn es okay ist für dich, würde ich tatsächlich am Anfang des Podcasts oder am Ende mal ein paar Schnippel von deinem Song einspielen, damit die Leute einfach auch mal, wenn wir ein paar Mal drüber geredet haben, auch mal hören, was du da so fabrizierst. Vielleicht schickst du mir da mal irgendwie einen Pfeil, dass ich das benutzen kann. Ansonsten danke ich dir herzlich. Ich freue mich und ich finde es eine mega, mega, mega schöne Geschichte, was aus, ich sag mal, einem relativ verkorksten Start ins Leben für ein Leben werden kann von einem Mensch, der sagt, ich bin Glücksbillionär. Das würde ich gerne als Schlusspunkt nehmen. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Und auf bald. Mach's schön gut.
Jo, tschüss.
Salzburg zum Hängen, hier trifft sich die Gang, hier trifft sich die Fan.
Welche andere Konferenz, die du kennst, ist das dope? Alle Hände hoch, alle Hände hoch.
Bada boom, bada bang, check diese Konferenz. Es macht Boom und Peng, Knowledge Drops permanent. Alte Rules, neue Trends, SEO, Prominenz. Uschi hier, Uli dort, Konferenz, Eminenz. Guck mal hier, residier, Melixier. Speaker werden hier behandelt wie eine Queen oder Emir. Frisch rasiert und lackiert komme ich aus dem Spa. Spotlight, Bühne frei, SEO, Superstar. Remember, remember, Ende November, markiert im Kalender, check die Agenda, Livestream auf Sender, Salzburg das Mekka, Mädels und Männer stehen Schlange beim Händler. Boss Drive im Tesla, wirf Backlinks aufs Fenster und fahr dann auf Fahrbahn im Shuttle zum Standort. Die Venue ist Topspot, die Menge ein Akkord, die Speaker, der Content, das beste Ensemble. Rumble in the Jungle, wir schütteln an der Kanzel, der Mönchberg steht Kopf, wenn die Aftershow angeht. Ein Drink, Fingerfood, stick mein Flow in the Bass, Kick, welcome to the world's biggest SEO-Gig. SEOs come again, nach Salzburg zum Hängen, hier trifft sich die Gang, hier trifft sich die Fan. Welche andere Konferenz, die du kennst, ist es dope?
Alle Hände hoch, alle Hände hoch.
SEOs come again, nach Salzburg zum Hängen, hier trifft sich die Gang, hier trifft sich die Fan. Welche andere Konferenz, die du kennst, ist es dope?